Frau Nolte, wir sollten hier in der Schule etwas über Finanzen erfahren. Vor allen Dingen auch über die Rente. Wie sehen Sie das?
Anders nicht als Nacksch. Mut macht Geschichten, die glücklich machen. Meine Oma hatte sie drauf. Diese Lebensweisheiten. Jedes Mal, wenn ich ihre Unterstützung brauchte, kamen sie aus ihr herausgesprudelt. Zum Beispiel: Alles, was mit F anfängt, verborgt man nicht. Füller, Fahrzeuge und Freunde. Oder: Bis du heiratst, ist alles wieder gut. Doch dieser Spruch toppt alles. Anders nicht als Nacksch. Immer, wenn ich Sorgen hatte, etwas nicht zu schaffen. Wenn ich den Kopf in den Sand stecken wollte. Oder wenn ich das Gefühl hatte, es geht nicht weiter. Und ich fragte sie: Kann ich das denn schaffen? Meinte sie immer: Anders nicht als Nacksch. Also na klar, warum denn nicht? Schieß einfach los. Und genau dieses Anders nicht als Nacksch, das möchte ich mit euch teilen. Dieses Es geht immer weiter. Mut macht Geschichten, die glücklich machen. Das ist mein neues Motto. Denn auch bei mir ändert sich was. Also ändern sich auch meine Mutmachgeschichten. Bleib dran. Und wenn du noch mehr mit mir reden möchtest und vielleicht dich austauschen möchtest, dann melde dich unter rino-story.de zu einem kostenlosen Gespräch an. Ich freue mich auf dich. Und nun, anders nicht als Nacksch. Mut macht Geschichten, die glücklich machen.
Vor einigen Jahren unterrichtete ich WAT. Es ist ungefähr 2 Jahre her. WAT heißt Wirtschaft, Arbeit, Technik. Und ich saß da oder stand in einer 8. Klasse. Wir sprachen, weil die Kinder mich dazu gefragt haben, über das Thema Rente. Und all das, was ich damals schon wusste, das war ein bisschen was, aber nicht so viel, wie ich heute weiß, habe ich den Schülern erklärt. Die Schüler sind aus dem Raum gegangen, wir haben uns verabschiedet und ein paar Wochen später war Elternsprechtag. Zu diesem Elternsprechtag kam für mich eine unbekannte Mutter einfach mal auf mich zu und sagte: Frau Nolte, können wir mal miteinander reden? Und dann dachte ich, ja klar, warum nicht? Sagen Sie mal, was haben Sie mit meinem Sohn gemacht? Mein Sohn kam vor kurzem zu mir und meinte: Mutti, wir müssen reden. Ich will wissen, wie du für deine Rente vorsorgst. Und das war ein Moment, wo ich innerlich gejubelt habe, weil ich wusste, ich habe die Kinder erreicht, aber gleichzeitig habe ich erkannt, wie wichtig dieses Thema ist. Und weil ich weiß, dass euch da draußen dieses Thema auch immer wieder mal unter den Nägeln brennt, aber man nie so richtig Informationen bekommt oder die Informationen sind dramatisch so formuliert, dass man gleich wieder aus der Seite rausgeht, habe ich euch heute jemanden ans Mikrofon geholt, der da ganz super Bescheid weiß. Ich begrüße ganz, ganz herzlich Dorit Blocksdorf-Bulay. Einen wunderschönen guten Morgen.
Hallo, guten Morgen, Ria.
Kennengelernt habe ich dich, weil ich selbst gerade vor einigen Wochen und Monaten mich mit dem Thema Rente ganz bewusst beschäftigen musste, denn meine Hörer wissen bereits, ich bin jetzt in Rente. Und ich habe versucht, eine ganze Menge so vorzubereiten, dass das nahtlos übergeht, aber es ist nicht so einfach. Und in dem Moment, wo ich mich an Dorit gewandt habe, sie arbeitet nämlich bei der Deutschen Rentenversicherung als Beraterin, habe ich festgestellt, wenn man sich mit den richtigen Leuten unterhält, dann kann man es verstehen und man kann auch gut vorbereitet sein. Und genau darum geht es heute. Wir möchten den Jungen ein paar Tipps geben oder können ein paar Tipps geben. Die älteren Menschen hier, die zuhören, vielleicht die Eltern oder auch die Großeltern, die kurz davor sind, Rente beantragen zu dürfen oder zu müssen, für die haben wir auch noch ein paar Tipps und einige Gedanken, weil, ja, wenn man es durchlaufen hat, ist man schlauer. Aber zuerst einmal, liebe Dorit, möchte ich dich fragen, wie kommt man eigentlich dazu, bei der Deutschen Rentenversicherung zu arbeiten und wie muss man sich diese Arbeit vorstellen?
Ja, also ich bin ja schon ganz viele Jahre dabei, habe angefangen bei der Deutschen Rentenversicherung Bund, da hieß sie noch Bundesversicherungsanstalt für Angestellte. Also das war 1993. Dazu gekommen bin ich eigentlich sehr blauäugig. Ich hatte mich beworben und wurde just auch angenommen. Nach einem Einstellungstest folgte dann die Ausbildung, die nur spezialisiert war zunächst auf DDR-Renten, die mussten aufgearbeitet werden. Später war dann die Rente und Versicherung für alle insgesamt interessant. Wir wurden nochmal aufgeschult für 2 Jahre und dann, damit wir dieses Rüstzeug bekamen, die Rentenversicherung komplett zu verstehen. Die Zeit brauchte man auch tatsächlich. Und dann noch die Praxis, wo ich auch sehr gut geschult wurde. Und das, seitdem bin ich eigentlich immer wieder so hin und her von Dezernat zu Dezernat und dann letztendlich als Beraterin seit circa 2 Jahren beschäftigt, dass ich telefonisch beraten kann. Mhm.
Wo arbeitest du genau?
In Berlin. Mein Arbeitsplatz ist in Tegel. Ich bin aber seit Corona, dank Corona, durch die Heimarbeit im Homeoffice tatsächlich die meiste Zeit und genieße das auch.
Wie war die Umstellung in diese Homeoffice-Geschichte? Hattest du vorher das Problem, dass du gesagt hast, oh, das kann ich mir gar nicht so richtig vorstellen? Oder hast du schon immer gesagt, Mensch, das wäre eine tolle Idee?
Das konnte sich tatsächlich niemand vorstellen. Wir haben ja mit Papierakten bis zur Corona-Zeit 2019 gearbeitet und waren eine der ersten Behörden, die richtig viel Geld investiert hat, damit alle Akten, und das sind Millionen, digitalisiert werden konnten. Mhm. Und das muss ich wirklich sagen, das haben die gestemmt. Im Crashkurs dann auch die Bearbeitung am Bildschirm gelernt. Und seitdem wurden uns auch die Arbeitsplätze eingerichtet zu Hause und wir konnten dann entscheiden, dass wir eben zu Hause arbeiten durften, konnten. Und der Arbeitgeber hat auch das Vertrauen in uns gesetzt, dass wir auch zu Hause fleißig sind. Dafür danke ich ihm eigentlich auch. Finde ich toll. Wirklich eine tolle Einrichtung.
Okay. Das heißt, es gibt ja immer diese äußeren Anlässe, die dazu führen, dass sich dann das gesamte Leben etwas ändert. Der äußere Anlass war sehr negativ für uns alle. Ja. Aber die Schlussfolgerungen, die es daraus ergeben, waren doch für viele Menschen auch durchaus positiv, beziehungsweise es gibt Veränderungen, die sich daraus erwachsen und wo man dann sagt, wäre man eher drauf gekommen, hätte man vielleicht einige Dinge anders regeln können, aber eigentlich braucht es manchmal diesen Stups oder diesen Knall. Und der Knall war eben Corona.
Das war tatsächlich ein Knall. Also wir mussten, alle Mitarbeiter mussten mitgenommen werden, jetzt sich mit der Technik zu befassen. Das heißt ja nicht, dass wir vorher auch am Computer gearbeitet haben, aber eben mit Papierakten, wie viele Behörden heute auch noch arbeiten. Also da stelle ich uns eigentlich als sehr fortschrittlich dar, was wir auch sind. Es mussten alle Mitarbeiter mitgenommen werden und es sind natürlich auch einige auf der Strecke geblieben. Für die wurden aber auch Lösungen gefunden. Es war also sehr arbeitnehmerfreundlich. Die Umstellung war gewaltig. Von zu Hause aus über die Druckstraßen Briefe versendet. Die Telefoniegeschichte war eine andere. Es war alles neu, bis auf das Recht, was sich aber natürlich auch ständig ändert. Das ist ja noch wieder die andere Sache.
Das war bestimmt mit vielen Ängsten und Herausforderungen verbunden. Ich weiß das auch. Kommen wir jetzt aber mal wirklich zum Thema. Was sind die größten Ängste und auch Probleme in Bezug auf die Rente, wenn du mit den Menschen sprichst?
Also erstmal ist es absolut diese Angst vor Formularen. Ja, es fehlt vielen der Mut, drauf los zu beantragen. Die haben so eine Scheu, etwas falsch zu machen, dass die ich gar nicht wirklich nachvollziehen kann, weil ich ja in meinem Beruf, in meinem Job ja schon damit ständig zu tun habe. Und ganz, ganz viele Leute scheuen sich vor dieser sogenannten Antragstellung oder auch, wenn es dann weitergeht, weitere Anträge zu stellen, die dann noch auf sie zukommen, weil man das alles im ersten Antrag gar nicht erledigen kann, sodass sie werfen uns dann eine Salamitaktik vor und dann kommt noch ein Vordruck und kommt noch ein Vordruck. Wenn wir aber dieses ganze Paket an die Versicherten schicken würden, würden die, glaube ich, auch zusammenbrechen vor dieser Flut an Anträgen.
Das kann ich bestätigen. Ich habe ja bereits vor 2 Jahren eine Erwerbsminderungsrente beantragen dürfen, müssen, sollen. Ich habe mich auch davor gesträubt, weil ich dachte, was gibt es da für Formulare, was gibt es da für Dinge, die man beachten muss. Im Nachhinein war das eine gute Vorbereitung für die Antragstellung der Altersrente. Und nach verliert man auch die Scheu davor. Das ist immer die große Angst vorm ersten Mal. Und irgendwann erkennt man dann auch die Struktur dahinter. Für mich ist es sehr, sehr wichtig, dass ich heute trotzdem noch immer wieder Fragen habe zu diesen Formularen, zu diesen Dingen, weil ich manche Sachen eben von der rechtlichen Seite her nicht verstehe, beziehungsweise sage, könnte es jetzt in irgendeiner Form vielleicht ein Problem geben, wenn ich jetzt hier eine nicht ganz korrekte oder eine nicht sachgemäße Antwort gebe?
Und, nein, tatsächlich nicht. Also, wenn ich dich unterbrechen darf. Ja. Es ist wirklich so, dass man ja die Rente nur einmal im Leben beantragt. Bei dir ist es natürlich so, dass du das zweimal beantragt hast. Erst die Erwerbsminderungsrente und dann die Altersrente. Und das macht vielen auch Angst. Das habe ich ja noch nie gemacht. Das werde ich dann auch nie wieder tun. Und kann ich hier was falsch machen? Denn da kann man eigentlich nicht so viel falsch machen. Und wenn, dann sage ich auch meist, schreiben Sie ein Fragezeichen rein, schreiben Sie Ihre Telefonnummer hin und dann beantworten wir Ihnen auch diese Frage, wenn Sie unsicher sind. Das ist ja noch immer die Möglichkeit.
Das ist ein cooler Tipp. Ich glaube ja meistens immer, dass diese freien Felder, in die man da was eintragen muss, dass man da wirklich nur diese Informationen reintragen darf, die da abgefragt sind und nicht nochmal irgendwie eine private Information, bitte helfen Sie mir oder irgend sowas. Manchmal glaube ich auch, also es gibt ja auch solche Vordrucke, da sind dann die einzelnen Felder mit den Buchstaben, da habe ich dann das Gefühl, das liest ein Computer, das liest überhaupt nicht mehr ein Mensch. Und für mich ist es immer noch wichtig, dass ich mich mit einem Menschen austauschen kann und dass ich die Fragen, die ich habe oder die Fragezeichen, die ich im Kopf habe, dass ich die irgendwann beantwortet kriege. Und da habe ich festgestellt, dass du einer derjenigen bist, mit denen ich mich am liebsten unterhalten habe, weil ich es genau verstanden habe. Was für Rentenarten gibt es denn überhaupt?
Ja, es gibt tatsächlich also die Altersrenten, also die so vorgezogene Altersrenten heißen, wo man verschiedene Wartezeiterfüllungen haben muss. Also man muss entweder 35 Jahre gearbeitet oder Berufsschule oder Schule zusammenkriegen oder eben 45 echte Beitragsjahre zusammenkriegen, dann kann man auch früher in Rente gehen. Das sind so vorgezogene Altersrenten. Ansonsten gibt es halt die Regelaltersrente und die kann man mit 67 beantragen kann. Das wurde ja sukzessive raufgehoben, das Rentenalter. Und dann gibt es noch die Erwerbsminderungsrenten, von der du gesprochen hast schon, und teilweise Erwerbsminderungsrenten, wenn man also noch auf dem Arbeitsmarkt 3 bis 6 Stunden arbeiten kann. Und es gibt hinterbliebenen Renten, also diese Witwer-Renten und Halbwaisenrenten. Das sind eigentlich so das Repertoire, was so an Renten ist. Und nichts, also ja genau. Und weiterhin bearbeiten wir eben auch sogenannte Rehabilitationsanträge, medizinische Rehabilitation und Leistungen zur Teilhabe. Das ist aber ein ganz anderes Sachgebiet, das ist eine ganz andere Abteilung. Ne?
Ja, da habe ich bis auf die Waisenrente habe ich schon alles in irgendeiner Form mal gebraucht. Das heißt, irgendwann kommt man wahrscheinlich auf jeden Fall auch noch vor der Rente, vor der Altersrente mit euch in Kontakt. Dann stellen sich die Fragen, ist es günstig, sich über zum Beispiel Regelaltersrente oder Grundrente, das ist ja auch so eine Formulierung, die ich bei dir das erste Mal richtig gehört habe, im Internet zu informieren? Oder sollte man vielleicht doch den Weg zur Rentenversicherung oder zu einem Telefonat gehen? Wie siehst du das?
Ja, das ist zweischneidig, ne? Also die jungen Leute neigen mehr dazu, sich erstmal im Internet damit zu befassen, Google, ChatGPT, was man da alles lesen kann. Und dann doch bei uns anzurufen, wie man welche Unterlagen einsenden soll, weil auf einigen Unterlagen tatsächlich schon steht für die Rentenversicherung. Die schicken die dann ein. Da muss ich aber auch sagen, da besteht so eine gewisse Scheu. Die rufen also vorher an, darf ich das einsenden? Ich sage, na klar, ne, wenn es für Rentenversicherung Zwecke ist, wir werden das schon sortieren. Ja, also das ist niedlich, wenn die dann sagt, ja, geht das denn und was mache ich denn da und welches Formular? Ich sage, erstmal herschicken und wir werden uns das schon anschauen. Kann natürlich ein bisschen dauern, weil sie ja noch rentenfern sind, ne, so die jungen Leute. Und dann wird das eingepflegt, ne, so heißt es bei uns und dann schauen wir uns ihr Konto nochmal an.
Ich habe gleich eine andere Frage dazu und zwar, ab wann kriegt man denn ein Rentenkonto?
Tatsächlich ab der Berufsausbildung. Also eine Rentennummer, die wird sowieso vergeben, wenn man ein Kind anmeldet. Das macht die Krankenversicherung. Ausbildung. Dann kriegt man schon die Rentennummer, die hat man ein Leben lang. Der Berufsausbildung beginnt eigentlich so ein Rentenkonto, weil man da die ersten Rentenbeiträge zahlt tatsächlich. Und dann baut sich dann, das nennt man Pflichtbeiträge, die werden dann eingepflegt. Und dann beginnt eigentlich so die Zeit, dass man Beiträge zahlt. Ansonsten beginnt ein Rentenkonto mit der Vollendung des 17. Lebensjahres. Also ab dem 17. Lebensjahr wird das Konto geklärt. Das ist ein richtiger Lebenslauf.
Oh, okay. Bedeutet das dann auch, dass da Rentenpunkte gesammelt werden können? Also du sprichst ja immer von Rentenpunkten. Wie sieht das konkret aus?
Na klar, du sammelst Punkte, wenn du Pflichtbeiträge zahlst. Das sind so, die am besten gewertet werden. Dann gibt es Rentenpunkte für Kindererziehungszeiten, für Anrechnungszeiten und Berücksichtigungszeiten bei Kindern noch. Anrechnungszeiten sind die Zeiten der Schulausbildung und Studium, Fachschulausbildung. Und dann zum Beispiel werden Rentenpunkte auch gesammelt beim Arbeitslosengeld 1 und beim Krankengeld. Ja, okay. Dann zahlt die Krankenkasse für dich ein, Rentenbeiträge und das Arbeitsamt auch beim Arbeitslosengeld 1.
Okay. Liebe Dorit, wir haben jetzt so ganz allgemein über die verschiedenen Dinge gesprochen an Herausforderungen, die auf uns zukommen, wenn es um Rente geht und was man vielleicht alles wissen sollte. Was würdest du jetzt konkret jungen Menschen vorschlagen? Ab wann und in welcher Art und Weise sollte man sich darum kümmern, was Rente insgesamt betrifft?
Eingangs will ich jetzt erstmal nur sagen, dass ich es erstaunlich finde, wie viele junge Menschen sich in den letzten 2, 3, 4 Jahren doch interessieren für ihre Rente. Also es betrifft wirklich auch Leute, die 1986 geboren sind, die, wo ich sage, mein Gott, ihr seid noch rentenfern. Als ich in eurem Alter war, habe ich mich nicht so sehr damit beschäftigt. Das liegt natürlich auch zum Teil an den Medien, dass junge Menschen schon sehen, dass Altersarmut um sich greift und sie sorgen sich. Ja, also sie sind sehr an der Thematik Rente interessiert. Und das Vertrauen scheint mir auch gesunken zu sein für die Rentenpolitik. Andererseits zahlen ja viele, viele Menschen sehr hohe Beiträge in die Rentenversicherung ein und haben das Gefühl, dass dann am Ende nichts übrig bleibt wegen der Demografie. Also weil wir ja immer älter werden und wir leben auch immer länger. Wir beziehen also länger Rente. Also mein Tipp wäre erstmal optimistisch bleiben. Ja, also keine Angst haben, die entsteht eben auch durch Unwissenheit. Und zunächst sollte man die Kontenklärung vorantreiben. Also dass man sein Konto klärt bei der Rentenversicherung und dann mal schaut in einer Renteninformation, die wir dann auch geben, wie ist meine Rente, wenn ich dann mal in Rente gehe? Und dann darauf aufbauen, wie man das planen kann, um vorzusorgen.
Da sind wir gleich beim nächsten Thema, Vorsorgen fürs Alter. Ich habe vor einigen Jahren gelernt, dass es diese drei Säulen gibt oder diese drei Bereiche, in denen man unterwegs sein sollte und die man beachten sollte, damit man eben nicht in diese Altersarmut rutscht. Denn momentan, glaube ich, berichtige mich, liegt das Rentenniveau bei 46% dessen, was man vorher verdient hat.
Bei 48 tatsächlich. Das wurde auch eingefroren. Ja, es war eigentlich geplant, das abzusenken, aber dieses Rentenniveau von 48% wurde erstmal sozusagen eingefroren. Und das ist auch jetzt im Koalitionsvertrag drin. Also das freut mich auch sehr.
Und wenn ich jetzt von mir ausgehe, ich bin also jetzt seit 2 Monaten in Rente. Ich mache fast dasselbe wie vorher, nur dass ich nicht auf Arbeit fahre. Das heißt, das Einzige, was wegfällt, ist eigentlich die Fahrerei, Benzinausgabe. Aber dafür kutsche ich mal heute dahin oder kaufe ich morgen da ein oder mache da eine kleine Besorgung oder muss zum Arzt oder wo auch immer. Das heißt, eigentlich spare ich nichts ein und im Endeffekt bleiben meine Lebenshaltungskosten ungefähr auf der gleichen Höhe. Gleichzeitig bedeutet das aber mit der Rente, dass ich um die 50% dessen noch in der Hand habe, was ich eigentlich vorher hatte. Das bedeutet, auf die Rente der Rentenversicherung alleine kann man nicht bauen. Welche anderen Möglichkeiten sollte man wahrscheinlich sehr zeitig und sehr zielstrebig angehen?
Ja, das ist ein generelles Problem im Zuge der Inflation, dass viele Renten nicht mehr ausreichen zum Leben. Das ist mir auch in den letzten Jahren so aufgefallen bei denen, die jetzt Rente beantragen. Die kriegen einen riesen Schreck. Sie haben mit der Bruttorente gerechnet und zum Beispiel fallen dann Krankenversicherung und Pflegeversicherungsbeiträge an. Also fällt schon wieder ein gewisser Anteil weg und bei vorgezogenen Altersrenten, die dann mit Abschlägen hingenommen werden, wenn man zeitiger in Rente gehen will, ist das auch noch ein Tick weniger. Also mein persönlicher Tipp und die größte Säule, um vorzusorgen, ist natürlich mietfrei wohnen im Alter. Also das ist eine der wirkungsvollsten Methoden, denn wer im Alter keine Miete zahlen muss, der braucht ja später monatlich weniger Einkommen. Ja, der hat auch Schutz vor Kündigung und auch vor steigenden Mieten.
Da sprichst du etwas ganz Wesentliches aus, das haben wir gemacht, das ist richtig. Aber welche Möglichkeiten gibt es noch?
Wenn man es sich leisten kann, und das ist, das muss man wirklich gut planen, wäre natürlich jung anzufangen, zu sparen für das Alter. Da kann man, wenn man noch jung ist, wirklich mit 50 Euro oder zunächst mit 20 Euro auch eine Menge bewirken. Man muss, wie gesagt, nur zeitig genug planen, das wollen, klar, und es sich leisten können. Viele Firmen haben ja auch Betriebsrenten. Also ja. VW, BASF, das ist ein ganz, ganz großer Vorteil im öffentlichen Dienst VBL. Die Mitarbeiter zahlen zwar inzwischen auch selbst ein, also da wird das nicht jetzt hoch gefördert. Das ist ja auch nochmal eine Säule, diese Betriebsrentengeschichten. Ne?
Das stimmt.
Dann eben privat, ja, wer sich da auskennt mit Fonds, und es ist natürlich auch risikobehaftet. Aber also je früher man anfängt, desto mehr hat man dann im Alter, das ist klar. Meine persönliche Meinung ist, mietfrei wohnen im Alter. Außerdem hat ja die Immobilie auch einen Wert. Und eine abbezahlte Immobilie ist ja auch ein realer Wert. Also mit dem kann man ja dann auch was anfangen, ohne dass man mietfrei wohnt. Man kann ja dann immer noch verkaufen. Ja, man muss ja nicht drin wohnen bleiben. Man kann ja dann auch sich eine altersgerechte Wohnung suchen, die man dann eben auch bezahlen kann von seiner Immobilie. Ne? Dass man so auch flexibel bleibt im Alter. Also, aber mit wenig Kapital über eine längere Laufzeit, wenn man das jung beginnt, kriegt man dann auch im Rentenalter auch eine ordentliche kleine Sache dann dazu, ne? In ja, Euro richtig. Ausgedrückt.
Nächste Frage. Du hattest schon von Altersarmut gesprochen. Ich hatte vor einiger Zeit die Information bekommen, wie es so ist, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, kommen noch mehr Informationen dazu, dass Altersarmut vor allen Dingen Selbstständige betreffen. Woran liegt das? Und was sollten vielleicht Selbstständige bedenken?
Selbstständige sind ja per se versicherungsfrei in der Rentenversicherung. Es gibt ganz wenige Berufsgruppen, die sind versicherungspflichtig. Und das finde ich eigentlich gut, weil also zum Beispiel Berufsgruppen wie selbstständige Lehrer, Erzieher, Physiotherapeuten, Masseure, Logopäden, Hebammen und Künstler und Publizisten, das ist nochmal eine andere Nummer, ne? Die haben ja die Künstlersozialkasse, das ist noch ein bisschen anders, da kriegen sie andere Zuschüsse, aber die, die ich eingangs genannt habe, die sind per se versicherungspflichtig. Die machen wir pflichtig und schützen die damit eigentlich auch, weil sie Pflichtbeiträge zahlen und sie haben dann einen Schutz, wenn sie erwerbsgemindert sind. Sie können dann also eine Erwerbsminderungsrente beantragen, wenn sie von der Leiter fallen und sich die Haare brechen zum Beispiel. Ja, also dann kann man eben die Erwerbsminderungsrente beantragen. Diese Berufsgruppe ist geschützt. Selbstständige, die nicht in die Rentenversicherung einzahlen müssen, weil sie eben per se versicherungsfrei sind, haben dann manchmal im Alter doch oder erleben im Alter dann doch die böse Überraschung, nicht viel Rente zu bekommen, weil sie eben nicht so viel eingezahlt haben, als sie noch abhängig beschäftigt waren und in der Selbstständigkeit dann darauf verzichtet haben, in die Rentenversicherung einzuzahlen und dann nur eine sehr kleine Rente bekommen. Und dann auch noch bei der Krankenversicherung privat oder nur freiwillig versichert sind. Das heißt, sie müssen selber sehr hohe Beiträge zur Krankenversicherung zahlen, die sogar manchmal unter Umständen diese eigene Rente übersteigen. Ja, also die, wenn die nicht für sich selber besser vorsorgen, dann ist das auch ein Problem. Wie auch immer, auf welche Art und Weise jetzt. Ne? Also da gibt es ja verschiedene Arten vorzusorgen. Aber da habe ich tatsächlich in letzter Zeit doch Anrufe bekommen, was so wenig. Und da bin ich der Meinung, vielleicht sollte man wirklich alle Selbstständigen rentenversicherungspflichtig machen, damit die einen Schutz haben, auch bei Erwerbsminderungsrenten. Mhm. Ja, wenn denen was passiert, greift vielleicht die private Unfallversicherung. Ja, das ist, können sich ja auch so unfallversichern. Mhm. Aber eine Erwerbsminderungsrente erwächst ihnen nicht aus freiwilligen Beiträgen, wirklich nur aus Pflichtbeiträgen. Also die pflichtig zu machen, wäre schon ganz gut, auch wenn die Lehrer und Masseure und Hebammen manchmal stöhnen, weil die Beiträge relativ hoch sind oder einkommensabhängig, weil sie die komplett alleine tragen müssen. Ne? Beim abhängig Beschäftigten ist es paritätisch, ne? Da zahlt Arbeitgeber und Arbeitnehmer die Hälfte und bei den Selbstständigen müssen die halt alleine tragen. Das ist doch auch schon eine eine große Herausforderung.
Die Frage steht ja immer, wenn ich mich jetzt selbstständig mache, zum Beispiel eben, ich gehe als Lehrer raus und mache Coach, dann brauchst du genügend Menschen, die in irgendeiner Form dein Angebot wahrnehmen wollen. Dann guckst du, ob du mit diesem Angebot klarkommst, ob du dein Leben fristen kannst. Und dann musst du aber noch nicht nur für den Moment denken, sondern du musst auch für später denken. Und da hört bei vielen das Wohlwollen auf. Die sagen dann sich lieber, ich lebe heute, ich lebe jetzt. Was in 20 Jahren ist, ist mir egal, vielleicht lebe ich dann schon nicht mehr. Die Krux an der Geschichte ist, oder das Schöne an der Geschichte ist, die meisten von uns leben dann noch. Weil das Lebensalter hat sich ja in den letzten Jahren massiv verändert. Ich bin 1960 geboren. Mein Lebensalter lag da bei 71 oder bei 70 Jahren. Für Männer war das bei 67. Wir sind heute im Durchschnitt 10 Jahre weiter. Das heißt, das durchschnittliche Lebensalter liegt bei Frauen, ich glaube, bei 81 und bei Männern bei 79 Jahren. Im Zusammenhang mit dem, was man an Rente erwarten kann, gibt es ja diesen Begriff Grundrente. Kannst du den vielleicht noch mal kurz erklären? Und trifft er dann auch für die Selbstständigen zu?
Die Grundrente als solche wurde ja 2021 eingeführt. Viele denken, wenn ich nur 600 Euro Rente kriege, wird die aufgestockt auf 950 Euro. So, das wäre natürlich der Idealzustand, so ist es aber nicht. Die Grundrente wird gewährt für Leute, die 33 und mehr Jahre gearbeitet haben und zwar mit echten Pflichtbeiträgen. Nur diese Zeiten zählen, also 33 Jahre mindestens und dann hast du einen bestimmten relativ geringen Verdienst, nicht Minijob, aber ein geringer Verdienst, zum Beispiel die halbtags arbeitende Verkäuferin, Friseurin in nicht so gut bezahlten Job, die zu Hause war wegen der Kinder, also die wirklich nur halbtags arbeiten konnte, wegen Kita und Kindererziehung. Dann ist da noch die dritte Hürde, also 33 Jahre, der Verdienst, dein Einkommen. Und da das eine Sozialleistung ist, die der Bund zahlt, wird das Einkommen angerechnet tatsächlich, ähnlich wie beim Wohngeld. Der Haushalt wird zusammengenommen und der Mann verdient auch gut, dann wird das zu versteuernde Einkommen direkt vom Finanzamt reingespielt, also das gibt eine Verbindung und dann wird eventuell dieser Grundrentenzuschlag, den du theoretisch hättest, wegen der 33 Jahre, wegen des geringen Einkommens, gestrichen. Ja, weil du eben relativ hohes Einkommen hast. Und das müssen wir auch oft den Versicherten erklären. Ja, die dann sehen, jetzt, ich hatte doch mal einen Grundrentenzuschlag, ne, weil Einkommen eingespielt wurde und dann fällt der weg. Das wird jedes Jahr neu geprüft. Ne? Also dieser Grundrentenzuschlag läuft im Hintergrund mit, aber das Einkommen wird dann geprüft und gegebenenfalls wird dieser gekürzt oder dann fällt ganz weg. Das ist der Grundrentenzuschlag. Und der wird auch erst berechnet, wenn du eine Rente bekommst. Dann wird das sozusagen erst dieses ganze Paket abgeprüft.
Kommen wir jetzt mal zu denjenigen, die kurz davor sind, eine Rente zu beantragen. Ich habe schon angedeutet, ich habe dreiviertel Jahr, bevor ich wusste, dass ich in Rente gehe, meinem Arbeitgeber Mitteilung gemacht über die Rente, habe dann im November den Rentenantrag gestellt und das war eine sehr gute Idee, das mit einem freien Rentenberater zu machen. Mhm. Der kommt zu mir nach Hause oder kam zu mir nach Hause und hat mit mir den Rentenantrag ausgefüllt und hat mir dabei auch einige Dinge erklärt. Trotzdem hat es bei mir noch sehr, sehr lange gedauert, bevor ich meine erste reguläre Rente bekommen habe. Im Nachhinein weiß ich, es wird alles nachgezahlt, es ist alles in Ordnung, aber ich habe eben eine ganze Weile warten müssen. Was sollte man ab wann und in welcher Form machen, damit man vielleicht ohne diese längeren Wartezeiten, so wie bei mir, vielleicht nahtlos vom Gehalt zur Rente übergehen kann?
Zunächst muss man ja auch unterscheiden, bei dir war es ja auch eine andere Rentenart, die dieser Regelaltersrente voranging. Da sind ja nochmal extra Dinge zu beachten, die eingepflegt werden müssen. Und deshalb diese zeitnahe Umwandlung von einer Rentenart in die nächste Rentenart, weil man dann alles nochmal überprüfen muss, gegebenenfalls kommen Hinzuverdienste dazu, Kindererziehungszeiten kommen dazu, man hat gearbeitet, das kommt, also das muss alles eingepflegt werden bis zum Rentenbeginn. Dann ist erst der Cut und dann kann erst die Berechnung gestartet werden. Mhm. Bei regulären Altersrenten, die also aus einer Beschäftigung in eine Rente gehen, egal welche, eine vorgezogene Altersrente, Regelaltersrente, da ist das ratsam, ein Vierteljahr vorher, vielleicht auch ein Tick weiter vorher, die Rente zu beantragen, damit der Arbeitgeber, das ist ein maschinelles Verfahren, der Arbeitgeber aufgefordert werden kann, diese eine Meldung abzugeben über das Arbeitsentgelt. Ja, das Arbeitsentgelt wird bis zum Tag vor Rentenbeginn angefordert oder es wird hochgerechnet. Also das sagt man, man kann 3 Monate hochrechnen, einfacher Dreisatz darf man machen. Manche Versicherte entscheiden sich dagegen. Und das ist dann diese Wundertüte, wenn man dann sagt, wieso kriege ich meinen Rentenbescheid nicht? Ich habe doch pünktlich abgegeben. Und wir sagen, okay, der Arbeitgeber muss aber bis zum letzten Tag melden, weil die keine Hochrechnung wollten. Diese sogenannte Hochrechnung ist immer so der Balanceakt. Mache ich es nicht? Und da kommt dann eher der Rentenbescheid sehr eng mit dem Rentenbeginn, ja. Oder eben, wenn man der Hochrechnung zustimmt, dann kommt er früher natürlich. Ja, das wissen viele nicht. Und das wird auch im Antrag nicht so ausführlich kommuniziert.
Liebe Dorit, ich bin immer wieder erstaunt, in welcher einfühlsamen und sehr klaren Art und Weise du diese doch sehr, sehr schwierigen Dinge und mit Recht und mit Gesetzen zusammenhängenden Sachen erklären kannst. Ich finde es toll, dass ich dieses Gespräch mit dir führen durfte. Weil ich möchte mich bei dir ganz, ganz dolle bedanken. Ich glaube, du hast nicht nur meinen ehemaligen Schülern, sondern auch vielen anderen einen wunderbaren und sehr klaren Einblick gegeben in das, was für uns wichtig ist, was für uns wichtig wird und welche Schritte wir gehen können und gehen dürfen, damit wir auch in der Zeit, wo wir nicht mehr arbeiten müssen, noch gut leben können. Denn das wünsche ich uns allen. Dafür danke ich dir ganz herzlich, dass wir das gemeinsam machen konnten. Und ich möchte am Ende mal die Geschichte zu Ende bringen, die ich am Anfang erzählt habe von der Mutter und dem Sohn. Denn die Mutter sagte am Ende ihres Gespräches mit mir, Frau Neute, ich danke Ihnen ganz herzlich. Sie haben mir nicht nur ermöglicht, mich mit meinem Sohn über dieses wichtige Thema zu unterhalten und zu erkennen, dass ich vielleicht da auch noch mal ein bisschen was machen kann. Sie haben nicht nur meinem Sohn die Augen geöffnet, sondern sie haben es auch geschafft, dass ich das erste Mal in meinem Leben mit meinem 14 Jahre alten Sohn ein sehr ernsthaftes und erwachsenes Gespräch führen durfte. Ich habe erkannt, mein Junge wird erwachsen. Und das finde ich ganz toll, dass es da verschiedene Aspekte gab, die da angesprochen wurden und dass sich die Mama dafür bedankt hat. Und ich bedanke mich ganz doll bei dir, vor allen Dingen mit einem Spruch, den du sehr magst. Du hast ihn mir geschrieben. Du hast nämlich gesagt, die Steine, die dir in den Weg gelegt werden oder die im Weg liegen, mit diesen Steinen kann man wunderbare Häuser bauen.
Ja, das stimmt.
Ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses tolle Gespräch. Wünsche dir weiterhin viel Erfolg und immer ein gutes Händchen und diese guten, durchdachten, wohlwollenden Worte für die Menschen, die deinen Rat brauchen.
Dankeschön. Ich danke dir sehr. Ja, auch für die Plattform, die du mir gegeben hast, dass man das mal vermitteln durfte, konnte, weil es ja doch ein wichtiges Thema ist. Und das liegt mir auch am Herzen. Klar.
Also, dann bis zum nächsten Mal. Hier ist Danke. Reno, die Mutmacherin. Und das war sie schon wieder, die extra Portion Mutmachgeschichten. Und wie immer, ich freue mich auf Ihre Rückmeldung an podcast@reno-story.de. Als kleines Dankeschön für Sie und Ihre Treue erhalten Sie ein kostenloses 15-minütiges Beratungsgespräch mit mir. Bis zum nächsten Mal. Herzlich Ihre Ria Neute, bekannt als Reno Mutmacherin.